Aber an der Stelle, liebe Frau Faeser, erneut aus diesem Podcast herzliche Grüße. Vielleicht könnte man sich ja mal dafür einsetzen.
Muss dass die einladen. Die kommt bestimmt, die ist voll nett.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig, das AfD-Verbot im Bundestag. Liebe Lauscher, ich habe bei diesem Thema wirklich versucht, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Ich habe mit Chan Yo eine Unmenge von Episoden aufgenommen, um zu erklären, was der aktuelle Stand ist, wie ein Verbotsverfahren funktioniert und warum ein solches Verfahren Aussicht auf Erfolg hat. Updates zum Stand habe ich euch gegeben mit Till Steffen, mit Marco Wanderwitz, mit Ron Steinke habe ich drüber gesprochen, warum er sich mit Recht gegen Rechts positioniert. Und mit Angela vom RAV habe ich drüber gesprochen, dass über 600 Juristinnen und Juristen den Verbotsantrag von Marco Wanderwitz unterstützen. Und auch über die Stellungnahme der 17 Verfassungsrechtler haben wir hier natürlich geplaudert. Wie könnte ich also nicht auch noch ein Update zur gestrigen, lang ersehnten Debatte im Bundestag geben? Eben. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die gestern vor dem Antrag am Rednerpult standen und wirklich starke Worte an die Abgeordneten gerichtet haben. Und nein, es ist selbstverständlich nicht Böhringer, der den Antrag als schamlosen und durchschaubaren Marketing-Coup bezeichnete und von peinlichen Neurosen der Antragstellergruppe sprach und schon gar nicht Brandner, der mal wieder einen Ordnungsruf erhalten hat, weil er einen anderen Abgeordneten als Sozialfaschisten bezeichnet hat. Ich glaube, er hat dagegen Rechtsmittel eingelegt. Bei mir sind natürlich Dr. Till Steffen und Marco Wanderwitz. Lieber Till, lieber Marco, schön, dass ihr beide da seid und nach der langen, langen Nacht Zeit habt, gleich morgens mit mir ein bisschen zu plaudern.
Ja, hi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Till, wie lange ging's gestern noch? Ich habe dann irgendwann aufgegeben.
Ja, insgesamt hat die Sitzung dann gedauert bis 2.30 Uhr. Und das war, wir haben tatsächlich noch bis in die Nacht Gesetze verabschiedet, also bessere Hausarztversorgung und solche Themen. Plötzlich gingen noch so einzelne Sachen und dann wollen wir es natürlich tatsächlich in trockene Tücher bringen. Also die Ampel hat noch ein ganz bisschen geblinkt.
Die hat noch geblinkt. Marco, es gab ja wirklich starke Wortbeiträge. Ich habe wirklich alle verfolgt im Livestream. Du hast gesprochen, es hat mir sehr gut gefallen. Till natürlich, Ricarda Lang, Carmen Wegge, Maya Wallstein bei der SPD. Was immer wieder viel von verschiedenen Rednern war, der Satz, lasst uns die Türen nach Karlsruhe öffnen. Genau darum ging es ja, nicht mehr und nicht weniger. Also darum, dass das Bundesverfassungsgericht das machen darf, wofür es da ist, nämlich die Verfassung zu hüten. Und ich bin nicht sicher, ich habe alles verfolgt, ob das alle Redner wirklich verstanden haben. Und ich habe Zitate aus den einzelnen Redebeiträgen live getickert in der Gruppe Nie wieder ist jetzt auf LinkedIn. Mal so unter uns, welche Abgeordnete hat dich persönlich besonders enttäuscht? Also die AfD würde ich jetzt mal ausklammern, es war klar, was da kommt. Wahrscheinlich Amthor und Kuhle, oder? Wer hat dich am meisten enttäuscht?
Frage geht an.
Marco.
Ja, ich hatte irgendwie noch Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwie im BSW es noch eigene Meinungen außer der von Frau Wagenknecht gibt und dass die Kollegin Tatti da auch so gesagt hat, machen wir nicht. Das fand ich persönlich schade, weil da hätte ich noch irgendwie Hoffnung. Ansonsten sage ich mal so, ich will da jetzt keine Noten verteilen. Wir wollen ja, dass all diese Kolleginnen und Kollegen unserem Antrag noch zustimmen. Insofern werde ich jetzt den Teufel tun. Ich sage jetzt mal, vertretbare Reden in Bausch und Bogen zu verdammen. Wir haben halt gestern wieder erlebt, was ich schon öfters erlebt habe, auch wenn ich beispielsweise mich mit Professorinnen unterhalte oder Journalisten. Wir erleben sozusagen eine politische Debatte und keine juristische. Ja. Und das kann ich irgendwie verstehen, aber das geht ein bisschen dem Konstrukt zuwider, dass wir halt diese Torwächterfunktion haben. Und ich finde, wir sollten jetzt mal die juristische Prüfung zulassen. Dafür werben wir. Und nicht ständig politische Debatten führen, ob die AfD jetzt zu groß ist oder ob das besser funktionieren kann mit Wegregieren. Es ist dringend.
Ja, finde ich auch. Also mich hat bei Kuhle einfach überrascht, das war so mein persönliches Ding. Ich fand, was er anfangs sagte, sehr überzeugend. Ich habe aber gedacht, es geht überraschend doch in eine andere Richtung. Er ist am Ende dann doch aber wieder dahin abgebogen, wo man es eigentlich erwartet hat, obwohl seine Rede so ein bisschen was anderes hat vermuten lassen. Till, dann beschäftigen wir uns doch einfach mit denen, die dem Antrag sowieso nicht zustimmen werden. Wer hat aus deiner Sicht das Bullshit-Bingo gewonnen und warum? Ich fand es ganz spannend. Zu Anfang wurde ja gleich darum gebeten, bitte die Debatte mit Respekt zu führen. haben fast alle getan, muss man einfach sagen. Bis auf, ja klar. Und ich fand es ganz spannend, dass schon beim zweiten Satz von Marco die ersten Zwischenrufe kamen. Also man hat es noch nicht mal zwei Sätze lang ausgehalten, die Regeln des Hauses irgendwie zu beachten. Was würdest du sagen, wer hat das goldene Hetzehäufchen gewonnen? Also Böhringer hat ja gesagt, inhaltlich hat man uns nie gestellt. Statt Argumenten erleben wir immer, erleben wir ständig Lügen und Framing. Er hat von 17 linken Professoren gesprochen, was ich ziemlich sportlich finde. Und von böswilliger Ausdeutung von Einzelzitaten und Gedankenunterstellung. Das ist alles kein Witz. Ich habe mir das sehr genau angeguckt, wörtlich mitgeschrieben. Und ich verlinke mal für alle, die es interessiert, die Live-Debatte, die kann man immer noch abrufen. Und ich habe sogar die Timecodes zu den einzelnen Rednern alle rausgesucht. Verlinke ich mal. Till, langer Rede. Wer hat das Bullshit-Bingo gewonnen?
Ja, also tatsächlich fand ich witzigerweise die AfD defensiver als in vielen anderen Debatten. Das fand ich gar nicht so aggressiv wie in manch anderen Fällen. Natürlich erzählen sie so wie immer Blödsinn, ist klar. Aber da hat man schon auch gemerkt, klar, es gibt irgendwie so ein, also Marco ist der Gott sei bei uns für die, ja, das ist so. Aber ansonsten sind sie tatsächlich auch so ein bisschen da, finde ich, im Vergleich zurückhaltender gewesen. Was man einfach sehen muss, sind die immer die gleichen Falschbehauptungen. Also das lohnt sich auch, gerade auch nochmal für Leute wie du, die über Recht und Politik berichten, immer wieder die Falschbehauptung über die Gerichtsverfahren zur Korrektivrecherche. Das ist ganz dringend.
Richtig, sagen immer, das war richtig krass.
Es sei widerlegt worden. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil das ist natürlich der Kern, dass sie mittlerweile der Ideologie von Martin Sellner folgen. Und das muss man ja allen immer sagen. Es geht darum, eben schrittweise alle Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, aus dem Land zu ekeln. Das ist ja mittlerweile erklärte Politik. Und daran muss man sie festnageln. Das muss man immer, immer, immer wiederholen, weil man ansonsten natürlich auch gar nicht dem beikommt. Wir haben ja jetzt die Situation, dass dass es so wirkt, als sei sozusagen eine etwas strammere Migrationspolitik, wie sie die Union verfolgt, die Linie der AfD. Das ist aber gar nicht deren Ziel, sondern die nehmen das natürlich gerne mit, dass es da eine Überschneidung gibt. Aber die wollen natürlich ganz woanders hin. Und deswegen muss man ganz klar bei dieser Frage bleiben, wo sie eigentlich hinwollen. Und das ist ja der Kern des Arguments, warum sie verboten werden sollte.
Ja, übrigens, ganz spannend, habe ich gerade vor 5 Sekunden auf NTV gelesen, wackelt ja wieder. Ne? Also ja. Das, was heute noch zur Abstimmung steht. Deswegen gehen wir ein bisschen... Ihr müsst ja auch gleich wieder rein. Till, aber noch eine Anschlussfrage. Du hast, und das habe ich gestern, genau das habe ich gestern auch gedacht, die AfD spielt ja sowieso immer die Opferrolle. Also ganz egal, wie das Ganze ausgeht, ganz egal, was wir alle tun. Und du hast dazu auch gesagt, wir stellen die Unterschiede parteiübergreifend, die uns trennen, zurück. Und uns trennt in diesem Haus vieles. Bei vielen Dingen liegt ihr im Streit. Bei dieser Sache habt ihr es aber für richtig gehalten, als Demokratinnen und Demokraten zusammenzustehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs wörtlich zitiert.
Ja.
War das eben das, dieser Gedanke für dich und viele andere, die ja auch sich ausgesprochen haben für ein AfD-Verbot, das der Grund zu sagen, hey, jetzt mal nichts auf Parteipolitik, sondern das große Ganze, wir stehen hier zusammen für die Demokratie ein?
Ich finde, das ist tatsächlich die Königsdisziplin für Abgeordnete, solche Gruppenanträge zustande zu bringen und dann durchs Verfahren zu bringen. Und es zeigt wirklich in einem Brennglas, wofür das Parlament eigentlich da ist. Nämlich, dass unterschiedliche Gruppen aus der Gesellschaft durch ihre Repräsentanten ihre Interessen miteinander verhandeln und zu einem gemeinsamen Ergebnis bringen. Und dafür braucht es einfach, also da kann man mal mit Mehrheit entscheiden und dann kann man auch mal tatsächlich sagen, ihr kriegt ein bisschen mehr und ihr kriegt ein bisschen weniger. Aber es gibt eben diese Grundlagen und die sind einfach erforderlich, damit man dann solche Verhandlungen führen kann. Also und da tatsächlich, es gibt, wenn man zurückguckt, nichts Tolleres als den Lernprozess, den man machen kann, indem man Leute aus ganz anderen Parteien kennenlernt, wo man immer sagen würde, mag ich gar nicht, also zum Beispiel CDU ganz schlimm. Dann merkt man, okay, es gibt wirklich total bescheuerte Leute in der CDU und es gibt Leute, mit denen es total interessant ist zu sprechen. Und dann merkt man, kommen also ganz anders her und so weiter. Also ich hatte letztens ein sehr nettes Abendessen mit Marco und dann haben wir festgestellt, ja, ganz unterschiedliche Prägungen. Aber am Ende kommt man genau an den Punkt, wo man sagt, ja, genau da muss man gemeinsam handeln. Und das ist einfach auch persönlich eine tolle Erfahrung. Aber es ist auch das, worum es in Wahrheit geht beim Parlament, dass man die Sachen zusammenbringt und dass man eben nicht nur das Trennende nebeneinander stellt.
Das fand ich das Allerschönste an der Debatte gestern, weil das auch so ein bisschen Hoffnung gibt, ja, dass bei wichtigen Punkten es völlig egal ist, welche Partei, sondern dass man da an einem Strang zieht. Marco, du hast gestern in deinen Worten, die ich wirklich großartig fand, und du hast da Bezug genommen auf die 17 Verfassungsrechtler, ne, die ja da auch wieder so ein bisschen diffamiert wurden dann später. Und was mich besonders gefreut hat, du hast uns, nämlich die 600 Juristinnen und Juristen erwähnt, eine davon bin ich, die sich mit dem offenen Brief noch an die Abgeordneten gewendet haben. Und ich muss natürlich für meine Bubble, weil ich habe ja richtig doll getrommelt für diesen Brief, 619 waren es am Ende, muss ich natürlich nachfragen, hast nur du den Brief zur Kenntnis genommen oder war der auch bei anderen Abgeordneten ein Thema? Hast du irgendwas dazu gehört? Weil diese Info schuldig natürlich dem Republikanischen Anwaltverein.
Also der ist schon eingeschlagen, so will ich es mal sagen. Ähnlich wie auch das Gutachten der 17 vorab. Schon allein deshalb, weil wir natürlich alle in unseren Fraktionen als Unterzeichnende dafür sorgen, dass solche Sachen die Runde machen. Weil im eigenen Haus geht ja die eigene Expertise immer nicht ganz so viel. Und dass da jetzt über 600 Juristinnen und Juristen mit ihrer Expertise sagen, ich traue mir das zu sagen, ich bin überzeugt davon, wir müssen jetzt nach Karlsruhe. Das ist natürlich auch ein starkes Argument und entsprechend haben wir es auch breit gemacht und es gibt ja ein bisschen überdurchschnittlich Juristinnen und Juristen im Bundestag, aber es sind weit weniger, als die Leute draußen denken. Und insofern, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen haben eben nicht diese eigene juristische Expertise und für die ist sowas wichtig. Also ich habe da viel Feedback dazu bekommen.
Oh, das freut mich riesig. Liebe Grüße an Angela an der Stelle. Die Nachtschichten haben sich also gelohnt. Till, wo bleibt jetzt das Gutachten des Verfassungsschutzes? Hast du irgendwas gehört? Das wurde ja auch gestern immer wieder erwähnt. Ich glaube, Kreiser hat es auch erwähnt. Keiner weiß, wann es kommt. Und glaubst du, Anschlussfrage, wäre die Debatte mit dem Gutachten vielleicht anders gelaufen?
Ja, auf alle Fälle. Also das sieht man ja tatsächlich an dem Antrag, den Renate Künast eingebracht hat. Die hat ja gesagt, man muss noch mal ein bisschen mehr prüfen und ein bisschen mehr Sicherheit haben an der Stelle. Und dieses Anliegen hätte sich wahrscheinlich relativ schnell auch in Luft aufgelöst, wenn das Gutachten vorgelegen hätte. Also man benimmt natürlich nicht eins zu eins, was der Verfassungsschutz sich so vorstellt. Muss man auch noch mal prüfen, aber das hätte viel mehr Sicherheit einigen Kolleginnen und Kollegen gegeben. Wir haben ja, weil wir uns intensiv damit beschäftigt haben, gesagt, naja, der Verfassungsschutz kann im Endeffekt auch nicht sehr viel anderes sehen als das, was wir sehen, weil ja alles öffentlich ist. Jetzt abgesehen von den Russland- und China-Kontakten, die sind natürlich manchmal diskret. Aber ansonsten kann man ja alles öffentlich auswerten. Darauf hattet ihr euch auch bezogen. Aber manche sagen, okay, sie hätten das gerne nochmal durch die Expertise des Verfassungsschutzes beurteilt. Und in der Tat, also wir haben ja alle gefragt, die darüber was wissen könnten, glaube ich, kann man sagen, Marco, ne? Und ich glaube, wir haben von jedem eine andere Antwort bekommen, warum das Gutachten jetzt nicht vorliegen kann. Also ich will es gar nicht alles zitieren. Also ich glaube, man kann das eigentlich so zusammenfassen. Es war jetzt nicht gewollt, dass dieses Gutachten vorgelegt wird. Und deswegen braucht es öffentlichen Druck, weil natürlich die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf hat, zu wissen, was los ist. Dafür ist der Verfassungsschutz da, die Öffentlichkeit zu informieren. Und wenn eine Partei gesichert rechtsextrem ist, dann muss das bekannt gemacht werden, dann muss darüber in jedem Fall gesprochen werden, welche Konsequenz man daraus zieht, nächste Frage. Aber dass man das zurückhält, obwohl diese Sammlung vorliegt und wir ja wissen, was aus den Ländern vorhanden ist und weswegen ja einige Landesämter bereits diese Einstufung vorgenommen haben. Wir sehen diese Bewegung auf Höcke zu und so weiter. All das, also wenn man da sich blind stellt, dann betreibt man tatsächlich das Geschäft der AfD und da sollte das Bundesamt jetzt endlich seine Arbeit tun.
Ja. Ich genauso. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass, also wir haben ja viel Druck gemacht. Ich, viele andere. Und dass da einfach gar nichts passiert ist. Weil ich würde jetzt auch gern wissen, was in diesem Gutachten steht. Nicht, dass das meine Wahlentscheidung noch beeinflussen würde. Aber an der Stelle, liebe Frau Faeser, erneut aus diesem Podcast herzliche Grüße. Vielleicht könnte man sich ja mal dafür einsetzen.
Muss dass die, die kommt bestimmt, die ist voll nett.
Die ist voll nett. Ja, ich finde sie dann noch ein bisschen netter, wenn sie sich dafür einsetzt, dass wir mal erfahren, was in dem Gutachten steht.
Frag sie mal.
Ich frag sie mal. Ich tagge sie auch immer. Ich kriege aber nie eine Reaktion. Also vielleicht muss ich doch mal eine Mail schreiben. Ich weiß, dass das ganz viele schon getan haben.
Fax ist ganz hoch im Kurs.
Ich habe über, kann man das über den PC immer noch? Ja, weil ich habe sowas nicht mehr.
Das wird schon gehen.
Ja, aber ich weiß, dass ganz viele direkt auch an Frau Faeser geschrieben haben. So, Marco, jetzt, das interessiert natürlich auch die ganze Bubble. Wir haben ja vorher uns noch darüber unterhalten, welche Möglichkeiten es gibt, wie das läuft im Bundestag. Es war jetzt so, dass gar nicht abgestimmt wurde, sondern es wurde direkt in die Ausschüsse überwiesen. Trotzdem durften alle reden. Wie kam es dazu? Hat man sich da vorher drauf verständigt? Habt ihr das dann schon so eingereicht? Erklär mal so ein bisschen, weil die Frage kam sehr oft an mich rangetragen gestern oder wurde sehr oft an mich rangetragen gestern.
Also wir haben faktisch das Standardprozedere gewählt. Wir sagen, der Regelfall ist, egal ob Antrag oder Gesetzentwurf, es geht in die Ausschüsse nach der ersten Lesung. Es gibt theoretisch die Möglichkeit der sogenannten Sofortabstimmung, also dass man den Antrag unmittelbar abstimmen könnte. Das müsste man dann beantragen, dann braucht man erstmal eine Verfahrensmehrheit für die Sofortabstimmung und dann wird hinterher in der Sache abgestimmt. Wir haben gesagt, wir wollen uns nur dann in die Sofortabstimmung hineinbewegen, wenn wir sicher sind, dass wir auch eine Mehrheit haben. Und das konnten wir gestern noch nicht. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Wir haben jetzt am 10. Februar Ausschusssitzungen. Und jetzt versuchen wir mal, dass wir am 10. Februar in den Innenausschuss kommen. Was wird der federführende Ausschuss sein? Und am 11.2. ist dann ein Sitzungstag. Und vielleicht gibt's auch noch einen Sitzungstag mehr. Und dann müssen wir gucken, wie dann die Mehrheiten sind. Jetzt ist wichtig, weiter für den Antrag zu trommeln, weiter zu werben. Wir führen viele Gespräche. Das wäre so das A-Szenario. Und das B-Szenario ist, der 20. Deutsche Bundestag ist im Amt, bis der 21. sich konstituiert, also auch noch 30 Tage nach der Bundestagswahl. Und das C-Szenario ist, wenn wir sozusagen durch die vorgezogene Neuwahl und diese extrem gestauchten kurzen Zeitabläufe es halt dann doch partout nicht mehr schaffen und der sogenannten Diskontinuität anheimfallen, dann wird er halt sofort wieder eingebracht. Und die viele Vorarbeit, die wir jetzt in vielen Monaten geleistet haben und die Mitarbeitenden und die uns beraten haben, die ist dann schon geleistet und es kann also sozusagen nicht bei Null angefangen werden, sondern wir sind schon auf halbem Weg. Das wäre also auch kein Beinbruch, aber unser Ziel ist eigentlich noch, es in dieser Wahlperiode hinzubekommen. Es ist machbar, aber sportlich.
Und diejenigen, die sich bewerben für den nächsten Bundestag unter uns, also Marco wird es ja leider nicht sein, aber Carmen Wegge zum Beispiel und ich, wir haben schon gesagt, wir wären auf alle Fälle dabei. Wir kümmern uns auch weiter um das Thema.
Das finde ich ganz großartig, weil das beschäftigt uns alle wahnsinnig doll. Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sag nochmal das Datum, Marco, 20. hast du gesagt? 20. Februar?
10. Februar ist der Tag für Fraktionen und Ausschüsse, ist ein Montag. 11. Februar ist Plenartag. Das ist diese üblicherweise 3 Wochen vor der Bundestagswahl, normalerweise Anfang September stattfindende Generaldebatte. Eigentlich keine normale Sitzungswoche, aber irgendwie doch.
Naja, kann man ja dazu machen. Heißt es, wir haben, na wahrscheinlich eher am 11. sind wir verabredet? Wir können nur mal gucken, ob es zeitlich
klappt. Also jederzeit natürlich immer, wenn wir was zu erzählen haben, gerne.
Ja, und das heißt, wir gucken jetzt mal, dass vielleicht Frau Faeser noch ein bisschen Post bekommt. Also wer Lust hat, kann ihr ja schreiben. Wie wär's denn damit? Ich danke euch sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich weiß, es war eine lange Nacht. Ihr seid ja jetzt auch noch nicht durch. Till, du hast gleich wieder Dienst. Und es gibt ja auch noch ein paar Abstimmungen. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Und das wollte ich auch noch loswerden. Ich danke euch sehr für euer Engagement, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen gestern mit Argusaugen zugeguckt haben und mitgefiebert haben. Die Debatte heute Morgen auf LinkedIn geht auch einfach nur steil. Ich danke euch. Und euch da draußen.
Toll, dass wir so viel Unterstützung kriegen. Wirklich an alle. Ja, das ist wirklich toll, wenn man da so eine Rückmeldung kriegt. Und das bestärkt uns sehr. Dankeschön dafür.
Vielen Dank.
Und das eben auch aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Das finde ich auch ganz großartig. Und euch Lauschern da draußen gebe ich nochmal den Tipp, werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich den Livestream, den erwähnten, verlinkt und ich packe die Timecodes zu den Redebeiträgen rein. Dann könnt ihr selber nochmal nachgucken, was Till und Marco zu sagen hatten. Ich danke euch sehr und dann vielleicht sehen wir uns im Februar.
Jo,
dann machen wir's. Ciao.
Ciao.